Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Und dazu begrüßt sie Susan El-Kassar. Guten Abend. Drei herausragende CDs und drei gesprächswertige CDs können Sie in den nächsten rund 45 Minuten näher kennenlernen. Drei Musikjournalisten beugen sich über aktuelle Veröffentlichungen aus dem Bereich der Klassik und tauschen sich darüber aus. Die Diskutanten sind Björn Woll und Eleonore Bühning. Guten Abend an Sie beide.
Guten Abend.
Guten Abend.
Jeder von uns bringt zwei CDs in die Sendung ein. Zunächst sind das die Highlights aus dem vergangenen Quartal, CDs, die begeistert haben. Den Anfang macht in dieser Rubrik Björn Woll. Sein Vorschlag ist Arias, die Debüt-CD des Tenors Jonathan Tettelman, erschien bei der Deutschen Grammophon, und wir hören daraus aus Verdis Il Trovatore di quella pira einen kurzen Ausschnitt, Jonathan Tettelman.
Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich das höre, und lache so ein bisschen in mich hinein. Und ja, ich oute mich heute einfach als totaler Stimmenfetischist, wenn das nicht in einer früheren Sendung sowieso schon einmal passiert ist. Mir ist es gar nicht so leicht gefallen, die Platte rauszuwählen, weil es so viele tolle Gesangsplatten gab. Es gab auch einfach echt viele tolle Tenorplatten im letzten Quartal, muss man sagen. Die lohnt sich hier, die von Jonathan Tettelman, nicht so sehr wegen des Repertoires. Wir haben da einiges Bekanntes aus der Tenor-Hitparade. Ein paar Sachen sind nicht ganz so bekannt. Wir haben vor allem aber ein Repertoire, das ja stimmlichen tenoralen Wumms braucht, sage ich einfach mal. Und den hat Tettelman. Der hat einen metallischen Kern, der hat eine tolle Projektion. Der kann aber auch weich schmachten, und der macht es mit so einer großen Lässigkeit, mit einer großen Freude, die mich total ansteckt. Die Stimme strahlt, die klingt viril, die ist ein bisschen dunkel, da hört man so die baritonale Vergangenheit des Sängers. Und ich finde ganz erstaunlich, dass er für ja doch so einen relativ bunten Mitschnitt oder Zusammenschnitt von unterschiedlichen Arien und Komponisten doch ganz gut auch einzelne Charaktere für mich hörbar macht. Also mich begeistert, dass die Quella Pira ist der Abschluss der Platte, ein kleines Show-off, kann man sagen. Das macht ja nicht überall diese Mätzchen jetzt, aber ich finde es einfach wahnsinnig mitreißend.
Ich muss sagen, ich dachte, der hört überhaupt nicht mehr auf mit seinem Schlusston. Ganz toll. Und Jonathan Tettelman, da hat die Deutsche Grammophon wirklich ein echtes Schnäppchen gemacht, glaube ich. Es werden tatsächlich ja in jeder Saison irgendwie immer neue, tolle Nachwuchssänger und vor allen Dingen Tenöre erfunden oder engagiert. Und dieses Debütalbum ist ein echtes Debüt. Alles schon gesagt worden von Ihnen, Herr Woll. Also eigentlich ein Heldentenor mit so samtiger Tiefe hatten wir lange nicht mehr und zugleich so einer silbernen, klaren Durchschlagskraft und Höhe. Ganz wunderbar. Was ich ganz toll finde an dieser Album, was auch ungewöhnlich ist für ein Debütalbum, ist, dass das Orchester idiomatisch perfekt Oper spielen kann. Also das Orchester aus Gran Canaria von Karl Marx Chichon. Das ist, ich finde das erstaunlich gut. Und zweitens, die Bandbreite des Repertoires. Der Tettelman hat das ja alles schon auf der Bühne gesungen. Also Giordano Fedora oder Flo Tomata. Also das sind auch wirklich Raritäten dabei. Und eben nicht nur die üblichen Tenorhits.
Wenn ich das ganz kurz noch ergänzen darf, die ist einfach wirklich sorgfältig produziert, die Platte. Also hier ist auch ein Chor dabei, es gibt sehr prominente Stichwortgeber irgendwie in den Arien auch. Das wird bei Recitals ja doch des Öfteren auch mal weggespart, weil es einfach auch Geld kostet.
Das ist das Label Deutsche Grammophon. Die versuchen hin und wieder Künstler neu aufzubauen und ich habe den Eindruck, hier haben sie wirklich einen richtig glücklichen Griff gemacht. Es ist das bisschen typische Typecasting. Er sieht aus wie ein italienischer Tenor, auch wenn er US-Amerikaner mit chilenischen Wurzeln ist. Sehr klassisch für die Kategorie, die er singt, Puccini, Verismo, Verdi. Und aber gleichzeitig, die Vita ist ja auch toll. Also das, da kann er was erzählen. Eigentlich erst Bariton, dann Nacht-DJ, dann versucht Tenor zu werden.
Ja, da läuft die PR ganz von alleine.
Genau.
Genau, er ist einfach hübsch, muss man sagen. Und klingt auch noch gut. Toll.
Sehr gut. Dann gehen wir mal direkt weiter zum zweiten Highlight. Das ist kein Debüt. Und es ist auch wirklich ganz andere Musik, weil es Geige Solo ist, gespielt von der Geigerin Caroline Wiedmann, die sich gefragt hat, was sie mit ihrer Geige wirklich sagen möchte. Und die Frage hat sie versucht, mit dem Album L'Aurore, also die Morgenröte, zu beantworten. Es soll eine Essenz von Solo-Geigenliteratur sein. Nicht so das typische meine Geigen-Lieblingsstücke, sondern Wiedmann befragt die Werke nach einem tieferen Sinn und wir hören den Anfang des titelgebenden Stücks L'Aurore von Eugène Ysaÿe aus seiner 5. Sonate für Violine Solo. Diese CD hat Atem. Sie ist bewusst mit wenigen Schnitten produziert. Das hört man auch, weil nicht immer alles super sauber ist. Aber dafür lebt die Aufnahme vom Atem und von so einer Unmittelbarkeit und Ehrlichkeit. Und genau damit hat mich diese CD von Caroline Wiedmann auch gepackt. Unter den essentiellen Solowerken taucht natürlich die D-Moll-Partita von Bach auf, die mit der monumentalen Chaconne. Aber abgesehen davon hat die CD auch viele Überraschungen. Eine Antiphon von Hildegard von Bingen, also eine Gesangsmelodie, die auf einer Geige fast ein bisschen banal ist, aber dann irgendwie so eine spirituelle Wirkung entfalten kann. Caroline Wiedmann hat eine wirklich faszinierende Fantasie von Georges Enescu aufgenommen, heißt Fantaisie concertante, ein Werk, das kaum einer kennt. Und sie spannt mit den verschiedenen Stücken einen Bogen vom Irdischen zum Himmlischen. Und sie schafft es durch die Anordnung der Werke, diese auch noch in Beziehung zu setzen. Durch leere Saiten, die wir auch gerade zum Beispiel beim Ysaÿe gehört haben, die hier und da auftauchen, durch geigerische Techniken. Also ein Album, das wirklich als Gesamtkunstwerk funktioniert und deswegen mein Highlight des letzten Quartals ist. Frau Bühning, vielleicht wollen Sie anfangen. Wir sind ja bei Geigern nicht immer einer Meinung.
Ja, also diese Aufnahme ist sehr, sehr schön. Dieses Album ist wunderbar und es ist einfach typisch Caroline Wiedmann. Sie ist eine denkende Musikerin. Die frühe Karriere hat sie in der zeitgenössischen Musik gemacht. Sie hat aber auch Erfahrung in der Barockgeige und auch das hört man auch hier wieder auf diesem Album. Dieser Ton ist einfach unverwechselbar, sehr pur und er hat eine Aura. Also man hört eigentlich sofort, das ist die Wiedmann. Die Auswahl, da haben Sie ja schon viel zu gesagt, ist einerseits eine sehr geigerische, also das sind so alles so Stücke, die man tatsächlich zum Tafelsilber des Repertoires rechnen muss, im Studium, in den Wettbewerben, fast alle Stücke. Und es ist aber auch eine sehr Wiedmannsche, musikphilosophische, denn diese Frau hat ihre sehr eigene und eigenständige Philosophie oder man könnte sogar sagen ihre Ideologie beim Geigespiel. spielen, also auf Ideen basieren. Und eine dieser Ideen von Wittmann ist, dass Musik eine Sprache eigenen Rechts ist, jenseits der Sprachen, so wie Robert Schumann das mal ausgedrückt hat. Und so spielt sie auch. Also sie, dass Musik etwas ausdrücken kann, was mit Worten nicht gesagt werden kann. Aber die Wittmann, die kann das. Was mich ein bisschen nervt, muss ich dazu sagen, ist diese spezielle ECM-Akustik, die bei allen ECM-Aufnahmen dabei ist, legt so eine hallige Räumlichkeit drüber, so eine, das ist dann eben Aura Plus irgendwie.
Total.
Ja, und man muss sowas mögen. Der Manfred Eicher, der Produzent, der mag das. Und irgendwie ist es für die Wittmann dann auch wieder perfekt eigentlich.
Ich musste da eben schon dran denken, weil sie ja auch gesagt hat, das ist so eine typische Wittmann-Platte. Und ich dachte, es ist so eine typische ECM-Platte. So, Frau Eckersart ist als Spiritualität bezeichnet. Man könnte das etwas boshafter auch als Esoterik bezeichnen. Es gibt da so einen gewissen Label-Stil auch, was ich grundsätzlich total gut finde. Und hier passt der, weil das diesem, wir haben Musik aus 10 Jahrhunderten und trotzdem atmet das einen großen Bogen. Das finde ich ganz erstaunlich doch irgendwie. Und ja, Frau Bühning, ich gebe Ihnen völlig recht, wie könnte man Caroline Wittmann nicht lieben können? Und ich habe mich die Tage beim Hören nochmal gefragt, warum erreicht mich das so? Ist gar nicht so mein Repertoire, auch nicht unbedingt mein Instrument. Und kam zu dem Schluss, dass ich finde, jeder Ton klingt so, als müsste der so klingen und genau in dem Moment auch so gespielt werden. Das hat so eine was total Zwingendes. Es ist aufregend, es atmet, es pulsiert und gleichzeitig ist es so ein schöner Gegenentwurf zu Jonathan Tettelman. Den kann man, ich sag mal, mit dem Wurzelchakra ganz gut hören. Caroline Wittmann, die fordert mich einfach heraus. Also das ist keine Platte, die man nebenher hören kann, wenn man wirklich, man braucht Aufmerksamkeit. Und das ist nur ein Instrument. Sie spielt es wunderbar farbenreich, aber man muss sich da auch wirklich drauf einlassen, um diesen ganzen Reichtum überhaupt erstmal zu erfahren.
Das stimmt. Man muss sich einlassen, aber es belohnt dann so sehr.
Absolut.
Und also ich glaube wirklich, dass es auch viel mit diesem Mut zu tun hat, da wenig Schnitte zu machen. Das haben wir nicht bei vielen Alben, die erscheinen, weil man
ganz
dann sich
nicht
auch nackt zeigt, in dem, was auch mal nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Aber es ist so erstaunlich, mit wie viel das dann belohnt wird.
Na,
damit gehen wir schon zum dritten Highlight. Das ist der Vorschlag von Eleonore Bühning, die CD Orchesterlieder von Jules Massenet mit lauter Ersteinspielungen. Zum Beispiel diesem Lied Pensée de Printemps, von dem hören wir das Ende. Es singt Cyril Dubois, das Orchestre de Chambre de Paris begleitet mit Hervé Niquet. Le temps de n'avoir plus à deux qu'un seul chemin. Tous les êtres épris se cherchent dans l'espace. Blessés du mal, dont nul ne veut.
Ja, ich muss mich da anschließen, was vorhin Björn Woll gesagt hat über die Auswahl. Wir haben ja immer nur eine Minute oder so etwas, die wir nehmen raus vorführen können von so einer CD. Und diese Lieder, es sind 21 Lieder und bis auf eines sämtlich Ersteinspielungen. Also die gab es noch nie, sind noch nie vorher gesungen worden, werden im Konzert schon gar nicht gesungen. Diese Lieder sind so unterschiedlich und so, also wirklich absolut stilistisch verschieden, dass die Auswahl sehr schwer fiel. Hier habe ich also ein variiertes Strophenlied mit Harfe genommen. Das klingt also alles ganz lieblich und salonmäßig und macht dann plötzlich am Schluss in den letzten Takten auf. Also reißt ein ganzes Panorama auf, braucht Kraft, braucht Ambitus, wie eine Opernarie, ein Aufbruch. Und tatsächlich hat eben Jules Massenet eben nicht nur Opern komponiert, sondern insgesamt über 300 Lieder. Und viele dieser Lieder sind orchestrierte Klavierlieder, aber viele sind eben auch Originalkompositionen und die sind eine echte Entdeckung. weil sie so unterschiedlich sind. Das ist nicht nur schöne Musik, wie Abbado immer gesagt hat, also charmant, zärtlich, quasi fern das Jäkle für jeder Mann und jede Frau, sondern das ist auch etwas für den Kenner und für den Experten super interessant, denn die Opernstars der Belle Époque haben sich ihr Konzertrepertoire von Massenet gewünscht und er hat ihnen das ganz individuell auf das Potenzial ihrer Stimme komponiert. Und auch das kann man wunderbar hören, finde ich, in dieser Aufnahme, die mit den ersten Kräften aus dem Stall von Palazzetto Bruzzane aufgenommen worden ist, mit einem sehr guten Orchester, Hervé Niquet dirigiert, alles idiomatisch perfekt. Dieses Lied, was wir eben da gehört haben, war zum Beispiel bestimmt für, nicht für einen Tenor, für einen netten lyrischen Tenor, wie hier Cyril Dubois, sondern für die Sopranistin Madeleine de Nos. Und zwar 1893 entstanden. Da war die Madeleine de Nos noch jung und ein unbeschriebenes Blatt. Sie kam später groß raus in Les Huguenots, also den Hugenotten von Meyerbeer und L'Africaine am Palais Garnier. Und wenn man den Schluss dieses Liedes hört, dann denkt man, der Massenet hat das schon vorher gewusst, dass die mal richtig aufmacht.
Ich habe mich total gefreut, dass wir aus dieser Platte, auf der ich glaube insgesamt 6 Solosänger, Solisten ja beteiligt sind, dass wir Cyril Dubois hören. Er sticht fast noch ein bisschen raus für mich. Ich meine, da sind noch andere gute dabei, die wunderbare Jodie Devos zum Beispiel. Aber ich finde,
Nicole Carr ist super.
Hervorragend. Ja. Und ich finde, wie er diese Musik ja küsst, liebkost und umarmt, das finde ich einfach total herzzerreißend und zum Dahinschmelzen. Und mich bringt das total zum Dahinschmelzen, auch weil das so toll orchestriert ist natürlich von Massenet. Hervé Niquet dirigiert das total gut. Und was ich hier finde, hier zahlt sich total was aus, dass nämlich das Palazzetto Bruzzane einfach ja seit Jahren in der französischen Romantik gräbt und immer wieder doch mit dem gleichen Stamm von Solisten arbeitet, Sänger, Sängerinnen, auch Dirigenten. Mhm. Und ich finde, man hört mittlerweile diese große Vertrautheit mit dem Repertoire auch hier raus, dass das einfach so ein perspektivisch aufgebautes Projekt ist. Die wissen alle, was sie tun, die machen das mit einer großen Selbstverständlichkeit. Und deswegen klingt das, glaube ich, auch einfach so wunderbar.
Und ich hoffe, dass das auch sich rumspricht, dass diese Aufnahme Schule macht und dass auch hierzulande und überhaupt Sänger solche Lieder auch aufnehmen in ihre Rezitalrepertoire.
Ja, dass die Lieder wieder zurückfinden auf die Bühnen. Es ist auch wirklich interessant, sich zu fragen oder dem zu folgen, was da erklärt wird im Booklet, wieso die eigentlich durchs musikgeschichtliche Gitter geflutscht sind. Also Jules Massenet ist jetzt nicht ein Komponist, wo ich gedacht habe, da findet man noch irgendwie so viele unbekannte, ungehörte Orchesterlieder, weil die irgendwann mal vergessen wurden. Aber die waren in der Besetzung unpassend. Sie sind kurz. Sie sind am Ende dann doch nicht die Nuit d'été von Berlioz. Und ja, irgendwie gibt es so verschiedene Gründe, warum die dann doch nicht gehört werden. Aber sie sind wert, gespielt zu werden. Ich muss sagen, dass gerade bei den ersten Tracks da mich das ein bisschen gestört hat, dass Massenet sehr oft dann doch noch so einen Opernschluss dran pappt. Also wirklich dran pappt. Ich verstehe auch vom Textlichen her nicht, was da der Sinn von ist, außer dass er ein pompöses Ende haben wollte. Das finde ich.
Manchmal reicht das.
Das macht er nicht bei allen Liedern.
Das macht er nicht bei allen Liedern. Genau.
Zu Ende. Und ich finde die tatsächlich sehr unterschiedlich. Also manche sind Strophenlieder, manche sind echte Melodie im Debussy-esken Sinne. Er ist kein Neuerer, ne? Um 1900 herum. Also das ist ja schon ein alter Mensch, der Massenet. Und das ist auch klar, dass er ein konservativer Komponist ist.
Das waren die 3 Highlights aus dem vergangenen Quartal und es erscheinen ja wirklich viele CDs. Björn Woll hat es gerade schon gesagt. Die Auswahl ist auch oft schwierig, dann das eine Highlight zu finden. Und manche CDs, die werfen Fragen auf, also melden von sich aus Gesprächsbedarf an. Und um diese geht es jetzt in der zweiten Rubrik. Jeder von uns hat wieder eine CD vorgeschlagen. Ich mache den Anfang mit einer CD, auf der man 2 Sinfonien der Komponistin Emilie Meyer hören kann. Und eine davon ist eine Ersteinspielung, nämlich die 6. Sinfonie von der Komponistin. Und daraus hören wir das Ende des ersten Satzes. Das Philharmonische Orchester Bremerhaven spielte hier unter Marc Niemann das Ende der 6. Sinfonie, des ersten Satzes der 6. Sinfonie von Emilie Meyer, die ein Kind des 19. Jahrhunderts ist und hörbar eine Komponistin der Romantik. Also man hat da das Gefühl, man hört Schumann, Mendelssohn, also das ist die Zeit, in der sie geschrieben hat. Das ist eine Ersteinspielung, das habe ich vorhin schon gesagt. Das heißt, es ist eine Komponistin, die schon lange wiederentdeckt wird, aber es ist ein langsamer Prozess des Wiederentdeckens. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ich das Album gehört habe, ist, wieso dauert das eigentlich so lange, bis auch mal Orchester aus der ersten Liga diese Musik spielen? Das ist löblich, dass das Orchester aus Bremerhaven das spielt. Und wie gesagt, als Ersteinspielung, die sind die Ersten, die sich damit befassen. Sie legen damit was vor und machen es für uns überhaupt erstmal hörbar. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Ganze, wir beleuchten jetzt auch mal die Frauen, die in dieser Zeit was gemacht haben. Sie ist eine der wenigen, die überhaupt sinfonisch gearbeitet hat. Sie hat da erheblich gegen Widerstände ankämpfen müssen und hat am Ende doch nur das Übliche gehört, von wegen toll, dass eine Frau auch irgendwie so komponieren kann, aber so wirklich wie ein Mann wird sie doch nie komponieren können. Also da gibt es einiges aufzuarbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass das auch von erste Liga-Orchestern gemacht wird, wie zum Beispiel in den USA. Also Yannick Nézet-Séguin hat Sinfonien von Florence Price mit dem Philharmonia Orchestra aufgenommen. Die sind da schon weiter als wir.
Kommt vielleicht. Also meine Wahrnehmung ist, dass Emilie Meyer, ich begegne der doch erstaunlich oft in letzter Zeit, ja, nicht nur auf dem Plattenmarkt. Also ich habe mittlerweile auch Werke im Konzert gehört, in Frankfurt zum Beispiel in der letzten Spielzeit die zweite Sinfonie. Und gerade über diese frühen Sinfonien, da wissen wir erstaunlich wenig über die Entstehungszeit. Ist alles nebulös im Dunkeln. Sie wird immer noch so, wie man das damals gemacht hat, als der weibliche Beethoven apostrophiert, was totaler Quatsch ist. Weil
das ist
die
so großer Quatsch.
Nach allem klingt aber nicht nach Beethoven, da klingt Maria von Weber für mich manchmal auch schon so ein bisschen mit an. Schumann ist schon gefallen, Mendelssohn. Und das wird dann heute auch noch so gebetsmühlenartig wiederholt, so als Marketing-Etikett, und ist eine totale Irreführung. Irgendwie auch eine sehr chauvinistische Zuschreibung, würde ich jetzt mal als einziger Mann in dieser Runde sagen, die man ihr da angedeihen hat lassen. Und was ich mir wirklich wünsche, und vielleicht sind wir da gar nicht mehr so weit weg, dass wirklich das große Orchester sich dieser Komponistin irgendwie annähern und dass wir eben natürlich 6. Sinfonie, die erste Einspielung, lässt sich auch natürlich gut wieder verkaufen. Am Ende geht es ja immer auch ein bisschen ums Geld, das müssen wir ja einfach sagen. Aber ich wünsche mir mal eine Gesamteinspielung auch der Sinfonien, dass ich mir so eine Entwicklung mal anhören kann. Und da werden ja in unserem musikhistorischen Verständnis, werden da ja Leerstellen auch gerade gefüllt. Ich höre da so viele Anklänge und merke da auf einmal Verbindungen, die mir vorher nicht so bewusst waren. Und da würde ich mich gerne noch viel intensiver und länger mit auseinandersetzen.
Also jetzt muss ich mal als Beethoven-Expertin da widersprechen, ein bisschen. Also zunächst einmal ist Emilie Meyer und ihre Sinfonien, da gibt es schon etliche Aufnahmen, die in den von 2009, und das Erstaunliche daran, und da habe ich vorhin dran gedacht, als Sie das sagten, Frau Eckesser, dass das eben kleine Orchester sind, Philharmonische Orchester Bremerhaven. Es gibt eine Aufnahme mit der NDR Radiophilharmonie, es gibt eine von der ersten und zweiten Sinfonie. Es gibt eine Aufnahme mit der Neubrandenburgischen Philharmonie, mit der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin. Das ist alles schon passiert. Da wird immer mal wieder entdeckt, sozusagen, die Emilie Meyer, die ja sehr viel komponiert hat. Aber es sind immer die Kleinen. Es sind immer, und da kann man sagen, okay, wir haben es gut in Deutschland, dass wir so viele ganz gute und ordentliche kleine Orchester und so viele gute Radioorchester haben, die sich darum kümmern. Trotzdem sollten es endlich mal auch die Berliner Philharmoniker machen. Ne? Mhm. Der andere Punkt ist der mit dem weiblichen Beethoven. Also es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel in der 6. Sinfonie der zweite Satz, der Trauermarsch, sich direkt bezieht auf den Marcia Funebre aus Beethovens Eroica. Und es gibt auch sonst in Emilie Meyers Musik sehr viele Bezüge zu Haydn und zu Beethoven. Sie orientiert sich an den Kompositionsstandards von um 1800. Und da ist sie eigentlich ein bisschen spät dran. Man könnte also sagen, ihre Musik sei epigonal. Das hat man aber auch früher zu zum Beispiel Mendelssohn gesagt. Und auch bei Schumann gibt es ja viele Beethoven-Zitate drin. Bei Meyer ist es noch ein Schlag anders. Ich würde sagen, wenn man, ich kenne ihre Musik ganz gut, weil ich mich damit mal intensiv befasst habe früher. Es handelt sich tatsächlich um Konservatoriumsmusik. Also ihre Musik ist nicht sonderlich originell. Ihre Standards sind tatsächlich Haydn und Beethoven und eben nicht die Romantiker so sehr. Aber, und jetzt kommt das große Aber sie war damit ja nicht allein. Alle Komponisten im 19. Jahrhundert um die Mitte herum, auch die Männer, haben sich eigentlich letzten Endes an Beethoven abgearbeitet. Und man müsste fast das halbe 19. Jahrhundert der Vergessenheit anheimgeben, wenn das ein Argument oder ein Kriterium wäre. Ja? Im Gegenteil ist es so, dass wenn diese Musik von Emilie Meyer und anderen Komponistinnen des 19. Jahrhunderts, wenn die mal bekannter gemacht würde und ernsthaft auf die Tagesordnung gesetzt würde, dann würde sich wahrscheinlich unser Bild von der sogenannten Klassik und Romantik nochmal gehörig verschieben.
Ich glaube das auch, wenn man da wirklich, das, was ich eben zum Palazzetto gesagt habe, dass da so eine jahrelange intensive Auseinandersetzung stattfindet, die einfach zu ja anderen künstlerischen Ergebnissen führen kann. Ja. Auch. Und na klar, die ist sehr formkonservativ, wie viele andere, das haben Sie gerade gesagt, Frau Bühne. Ich finde viele Melodien und Motive, die haben fast so ein bisschen Gassenhauer-Qualität auch. Also das ist keine Neutönerin, natürlich nicht. Auch vielleicht ein bisschen auch der Rolle als Frau im 19. Jahrhundert geschuldet. Sie hat sich da ja schon emanzipiert und auf der anderen Seite muss man sagen, hat sie dann, obwohl sie nicht verheiratet war, immerhin dann aber ihrem Vater noch den Haushalt geschmissen, bis der sich das Leben genommen hat. Also so richtig raus aus diesen Rollenklischees kam man damals als Frau anscheinend überhaupt nicht. Aber da wünsche ich mir ja einfach ein tieferes Graben und Schürfen und mal richtig eintauchen und mal gucken, was da so passiert, wenn man das auch klug programmiert, vielleicht in Konzertprogramm mit anderen Stücken. Was da unsere Ohren, was da passiert.
Genau. Weil ja. Ganz pointiert, noch dieser eine Satz, ganz pointiert zugespitzt könnte man sagen, gut, okay, die Komponistinnen haben mittelmäßige Musik geschrieben, aber wenn wir die kennen würden, ja, diese Musiken, dann würden wir erst hören, wie viel mittelmäßige männliche Musik bei uns ständig im Konzertsaal gespielt wird.
Danke, Frau Bühning. Diesen Gedanken hätte ich auch gerne selber gerade eingebracht, aber das haben Sie jetzt schon gemacht. Nein, gar kein Ding. So ist das hier mit den Gedanken. Die sind nämlich nur einer Person zugeschrieben. Und auch, dass das gesamte 19. Jahrhundert sich zumindest sinfonisch sehr an Beethoven abgearbeitet hat, haben Sie auch gesagt. Deswegen würde ich einen Punkt noch mal doch stärken, weil ich finde dieses Framing von Meyer als weiblichen Beethoven wirklich ungeschickt. Auch wenn, da haben Sie natürlich recht, da klingt ganz viel Beethoven an. Das ist Klassik, die in die Romantik hineingeht. Das auf jeden Fall. Das ist instrumentationsmäßig so. Und die Stelle, die ich gerade ausgesucht habe, die verortet sie ganz klar in diesem romantischen Duktus von Schumann und Mendelssohn. Aber was überhaupt nicht passt, ist, Beethoven als Kategorie ist einer, der die Sinfonien verändert hat, ein Revoluzzer. Und das ist sie nun mal nicht, das konnte sie nicht sein. Das hat Björn Boll gerade auch schon gut dargestellt. Und das finde ich einfach falsch. Also den Bezug zu Beethoven, den soll man natürlich zeigen. Aber sie deswegen als Kategorie, als weiblichen Beethoven zu bezeichnen, ist falsch und wird ihr auch nicht gerecht. Also man sollte dann, wenn sich was Neues überlegen.
Ja, das ist einfach dumm. Das stimmt.
Dann kommen wir zur nächsten CD, über die sich der Austausch lohnen könnte. Ein Vorschlag von Björn Woll. Das ist eine Gesamtaufnahme von La Traviata von Verdi mit der Dresdner Philharmonie unter Daniel Oren, erschienen bei Pentatone. Und wir hören A Force Lui mit Lisette Oropesa. Oh,
Ich bin großer Fan von Studioaufnahmen, muss ich gestehen. Mich befriedigen viele Live-Mitschnitte nicht so sehr, wenn man in Studioaufnahmen einfach nochmal anders ästhetisch arbeiten kann, ein bisschen am Detail feilen. Ich mag das total gerne. Diese hier ist entstanden natürlich vor allem wegen Lisette Oropesa, die ist die Raison d'être dieser Aufnahme. Er hat mit großem Erfolg die Traviata diesen Sommer bei den Münchner Opernfestspielen gesungen, hat gerade Lucia di Lammermoor Konzertant bei den Salzburger Festspielen gemacht. Also in diesem Repertoire ist sie für mich eine der wirklich absolut besten Interpretinnen, weil sie ein wunderschönes Timbre hat, haben wir gerade gehört. Sie ist eine wirklich ausgefuchste Gestalterin. Also sie macht diese Figur der Traviata für mich lebendig. Sie hat ein makelloses Legato. Ich könnte da ganz viel schwärmen.
Jetzt also kommt das Minus.
Ja, es gibt in der Tat, es gibt ein paar Einschränkungen bei der Platte auch. Ich mag René Barbera. Ich finde das Timbre der Stimme auch schön. Es mischt sich sehr gut mit dem von Oropesa. Er ist ein Ticken zu klein besetzt vielleicht. Er kommt gerade im ersten Akt ein bisschen an seine Grenzen. Der Rest ist sehr solide. Auch Daniel Oren als Dirigent, der macht das total in Ordnung. Ich finde ihn bei den zupackenden Stellen ein bisschen besser als bei den dramatischen, melancholisch verhangenen Stellen. Alles in allem eine Traviata, bei der ich sage, ja, ich höre da gerne zu, finde ich eine tolle Interpretation, leichte Abstriche vielleicht bei dem drumherum und frage mich trotzdem, braucht es diese Aufnahme, weil ich im Schrank zu Hause, würde ich sagen, bestimmt 10 Traviata-Aufnahmen habe, zu denen würde ich eher greifen, wenn ich es nochmal hören müsste, obwohl ich die eigentlich ganz gerne gehört habe. Und das wäre so ein bisschen meine Frage irgendwie. Also eine gute Traviata, aber brauchen wir die und wäre es nicht vielleicht sinnvoller, Werke einzuspielen? Wir haben gerade eben bei Emilie Meyer drüber gesprochen, die wir vielleicht erstmal noch entdecken müssen.
Ja, vielleicht sagen wir aber auch in ein paar Jahren, wie schön, dass es diese Aufnahme gibt, eben weil Lisette Oropesa so toll ist und gucken dann hinweg über die nicht ganz so starken Sänger und Sängerinnen an ihrer Seite. Also ich finde, das stimmt, René Barbera geht. Wer mich gar nicht überzeugt hat, ist Lester Lynch als Vater, weil das auch so eine Schlüsselszene in dem Stück ist und seine Stimme, die ist so anders als die von Oropesa und auch zum Teil nicht so klar geführt mit sehr starkem Vibrato. Das hat mir einfach nicht besonders gut gefallen und ist dann in Summe auch für mich eher ein Fragezeichen, brauchen wir das? Oder wäre es nicht auch, wenn dann einfach interessanter, wenn da ein Dirigent hinterm Pult steht, der dem Ganzen dann nochmal einen anderen Impuls geben kann, also von der Seite nochmal eine neue Facette geben kann. Das haben wir jetzt hier nicht.
Also für mich ist diese Stimme von Lisette Oropesa eine sehr schöne, aber auch eine für eine Violetta eigentlich zu leichte Stimme, fast zu brettig. Und das Timbre ist wunderbar, aber es ist eben auch sehr lyrisch. Und ich fand die Art und Weise, wie sie es gerade eben gesungen hat, sogar ein bisschen kühl kalkuliert. Es ist für mich nicht das Ideal. Und das Orchester finde ich indiskutabel unter der Leitung von Daniel Oren, weil es ist so undifferenziert und grell und effektvoll ist und das Seelendrama geht dabei verloren, was es bei Verdi ja immer auch ist. Es sind ja immer Charakterstudien und das geht darüber verloren und es ist so das Übliche, wie man halt Traviata macht. Okay, ich bin also kein Fan dieser Aufnahme, dieser Studioaufnahme, auch wenn es eine Studioaufnahme ist. Aber ich denke, zu der Grundsatzfrage, Herr Woll, den Sie angeschnitten haben, ob man jetzt solche Aufnahmen heute noch machen kann, wo es so viele andere schöne gibt, da bin ich eigentlich ganz altersmilde. Ich finde, man sollte die Lebenden nicht mit den Toten erschlagen in der Musik. Ich persönlich brauche, das ist vielleicht eine Deformation professionell bei Musikkritiker, ich brauche diese Aufnahme nicht. Ich habe bessere im Schrank. Aber die Dresdner Philharmoniker brauchen das, die Musiker brauchen das, die jungen Sänger brauchen das, das nachwachsende Publikum muss so etwas live erleben können. Und solche Aufnahmen wie diese hier sind sowas wie der Kompost, auf dem dann vielleicht neue Highlights wachsen und ein neues Publikum entsteht. Und das ist absolut gerechtfertigt.
Ein schöner Gedanke. Den lasse ich mal so stehen.
Total.
Und dann wandern wir zur letzten CD in der Sendung. Das ist ein Vorschlag von Eleonore Bühning. Die 24 Prelude Opus 17 von dem Komponisten Felix Blumenfeld. Und wir hören daraus die Nummer 20. Es spielt der Pianist Mark Weiner. Erschienen ist das bei Piano Classics. Thank you.
Als erstes muss man, glaube ich, mal klären in drei Stichworten. Wer ist Felix Mikhailowitsch Blumenfeld? Das ist ein Komponist, Pianist, Dirigent, war er am Mariinsky-Theater. Er hat gelernt bei Rimsky-Korsakow. Einer seiner Schüler war dann am Konservatorium Wladimir Horowitz. Da haben sie so ungefähr so den Rahmen abgesteckt von dem Leben dieses Musikers. Er selbst wurde aber nie so berühmt wie sein Lehrer oder sein Schüler. Warum? Mögliche Gründe gibt es dazu. Der erste Grund heißt, er war Jude. Er war unterprivilegiert, selbst in Petersburger Kreisen, wo es eine ganze jüdische Gemeinde gab damals, war er unterprivilegiert, denn er stammte, wie sein Pianistenkollege Heinrich Neuhaus auch, der sein Onkel war, aus der Ukraine, aus einer mittleren Industriestadt zwischen Charkiw und Kiew gelegen. Ich wusste das auch nicht. Ich habe das jetzt erstmal gegoogelt, weil ich wusste nicht, wo diese Stadt sein soll. Die heißt, heute heißt sie Kropivnitski. Das heißt, er war tatsächlich ein Underdog, als er nach Petersburg kam. So viel erstmal zum Umfeld. Zweitens, er war musikalisch Epigone. Seine Klaviermusik schließt tatsächlich auch an das romantische 19. Jahrhundert an, also an Chopin und Liszt. Seine Orchestermusik, natürlich an Rimsky-Korsakow, aber auch an Tschaikowski. Und erst in jüngster Zeit sind einige der Klaviermusiken von Felix Mikhailowitsch Blumenfeld überhaupt wieder aufgeführt und eingespielt worden. Und wenn man das hört, wenn Sie sich diese Prälude Opus 17 anhören, 24 Prälude natürlich, wie das traditionell so sein muss, dann merkt man doch, das kann irgendwie nicht alles gewesen sein mit den Gründen. Also dieses Allegro, dieses Furiose in C-Moll, was wir da eben gehört haben, sehr kurzes Stück, das ist ja nicht nur Virtuosenfutter, sondern es bezieht sich auch auf einen literarischen Hintergrund, nämlich auf Nikolaus Lenaus Schilflieder. Und davor das Stück ist ein großes, harmoniegrenzwertiges, ausuferndes Andante, viel zu lang für unsere Sendung hier, um es vorzuführen, das auf dem Tristan-Akkord fußt und den weiterentwickelt. Für mich ist das tatsächlich eine Entdeckung. Es gibt einige wenige Aufnahmen nur von Blumenfeld bisher. Diese hier von Mark Weiner, das ist ein britischer Pianist, der übrigens auch schon Charles Alcon wieder auf die Tagesordnung gesetzt hat und auch Frauenmusik spielt, Cécile Chaminade zum Beispiel. Der ist ganz hervorragend und wird der Sache eben nicht nur virtuos, sondern auch lyrisch gerecht.
Und es ist sehr gut produziert. Also das sind die Pluspunkte, die ich da bei dieser Platte sehe. Es gibt auch, ich habe auch mal so kurz geguckt, was gibt's sonst von Blumenfeld. Da gibt's auch nicht so schön aufgenommene Sachen. Ja. Und Mark Weiner ist ja irgendwie so ein Spezialist für diese Raritäten. Stimmt, ich finde es auch eine Entdeckung. Also ich kannte den Komponisten noch nicht. Der war mir bislang noch nicht begegnet und fand es spannend, so zu verfolgen, wo überall seine Anknüpfungspunkte in der russischen Musikszene sind, mit wem er alles verkehrt hat. Am Ende ist mir die Musik aber ehrlich gesagt dann doch zu epigonal, weil er in einer Zeit so komponiert hat, wo es eine große Zahl von großartigen Pianisten und Komponisten gab, Metna, Rachmaninow, Skriabin, Prokofjew. Und da, glaube ich, wird er seinen Raritäten oder Sonderplatz nicht verlieren können, sondern er ist eigentlich dann genau da bei einem Label wie Piano Classics, bei einem Spezialisten wie Mark Weiner super aufgehoben, damit es strahlen kann. Und wer das interessant findet oder wer sich da so rein vertieft in die russische Klaviermusik Anfang des 20., Ende des 19. Jahrhunderts, der zieht da einen Gewinn draus. Aber da finde ich tatsächlich die Werke der anderen einfach spannender, mit mehr Tiefgang und auch musikalisch faszinierender.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Entschuldigung, Herr Woll, dass ich dazwischen grätsche schon wieder. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie auf meine Frage, wieso kann so Musik vergessen werden oder warum ist jemand einfach durchs Raster gefallen und wir kennen den nicht mehr, würden Sie sagen, der ist zu Recht vergessen worden, ja? Also, bei Meyer sagen Sie, ist nicht zu Recht und hier sagen Sie zu Recht.
Ich weiß, dass das genau der Knackpunkt ist. Das ist eine ganz spannende Frage, auf die wir da stoßen.
Vielleicht kann ich da was zu beitragen, denn bitte. Vielleicht ist es ein bisschen auch die Frage der Perspektive. Nämlich, ich kannte den Komponisten auch nicht, habe dann erstmal gegoogelt, wie man das heute so macht. War ganz überrascht und ich fand es erstaunlich, dass selbst bei Wikipedia findet man gerade mal so 4-5 Zeilchen über ihn. Also man muss schon ein bisschen tiefer schürfen, wenn man da Infos haben will. Bei mir landet Klaviermusik jetzt nicht unbedingt jeden Tag auf den Kopfhörern. Und ich habe diese Aufnahme wirklich total gerne gehört. Na klar, ich finde, man hört da wahnsinnig viel Chopin auch irgendwie mit, wenn man das hört. Mich holt aber dieser unglaubliche, dieses Ausdrucksspektrum irgendwie ab. Ich finde, man kann die sehr kurzweilig gut durchhören, auch diese Platte, weil einfach so ganz unterschiedliche Dinge passieren. Es gibt einen anderen Tino, das klingt so ein bisschen wie eine Spieluhr, könnte man fast sagen. Eigentlich ein ganz simples Stückchen. Ich habe mich wahnsinnig da rein verliebt und habe das ganz oft gehört, weil ich es einfach, das hat vielleicht nicht den großen Tiefgang, aber es war einfach Musik, die habe ich wirklich mit großer Freude gehört. Und warum, also ich habe da nochmal so ein bisschen geguckt, gibt es zu der Platte schon was, und sie taucht eigentlich nirgendwo auf, und das könnte unter Umständen echt ein Labelproblem auch sein, weil Piano Classics ist an das Klavierunterlabel sozusagen von Brilliant Classics, die vor allem ja so als Ramsch-CD-Resterampe-Verwertung irgendwie Aufnahmen produziert haben, die rechtefrei waren, Operngesamtaufnahmen und so ein Kram. Das wird oft auch gerade bei uns in der professionellen Zunft immer so ein bisschen skeptisch beäugt und wird nicht so oft vorgeschlagen. Es gibt einfach, das heißt, wir generieren gar nicht genug Lautstärke für diese Aufnahme, damit vielleicht Menschen, die nicht so tief drinstecken, die Möglichkeit haben, überhaupt damit mal in Kontakt zu geraten.
Ja, komplett richtig. Es ist nicht zu Unrecht vergessen, da möchte ich nicht missverstanden werden, sondern dass der
Ich will
der
Sie auch
Punkt
gar nicht
ist,
bekehren, Frau Elkasser.
Nein, der Punkt ist, dass das gut ist, dass Marc Weiner jetzt mal sich das vornimmt. Und wer sich da vertiefen will in die vielen Verzweigungen der russischen Klaviermusik, der kann damit glücklich werden und sich darüber freuen. Aber wenn wir uns die Summe angucken, der Dinge, die in der Zeit erschienen sind, dann finde ich es nachvollziehbar, dass bei den anderen Namen, die ich vorhin genannt habe, ein Name wie Blumenfeld einfach runterfällt.
Weil die erschienen sind und die wir kennen, muss man dazu ergänzen, nicht?
Ja.
Also die Namen, die kennen wir einfach, weil sie ins Repertoire gefunden haben, Skriabin und so weiter. Das ist ja klar, aber das kennen wir eben nicht. Ich finde wirklich diesen Begriff des Epigonentums ganz, ganz schwierig. Das ist entstanden eigentlich erst dank Beethoven und dank dem Geniekult, dem Geniegedanken im 19. Jahrhundert. Und dieser Druck darunter, dass jeder Künstler, der etwas macht, etwas Neues, etwas anderes, etwas Originelles, das Rad neu erfinden müsse, existiert eigentlich erst in dieser kurzen Zeitspanne seit 200 Jahren. Und ich finde das falsch. Also ich finde das vollkommen verkehrt, weil nämlich im Detail steckt die Originalität, auch bei dem Herrn Blumenfeld, genau. Also man muss nicht immer jedes Mal die Welt neu erfinden. Das Etikett Epigonentum aufzukleben und dann zu sagen, das brauchen wir nicht oder ist nicht wert, bewahrt zu werden oder gehört zu werden, das finde ich wirklich falsch. Vielleicht können wir das einfach mal streichen aus unserem Wortschatz.
Das ist doch wunderbar, dass wir zum Ende unserer Diskussion einmal wirklich nicht einer Meinung sind. Und ich finde es schön, dass es diese Platte gibt. Ich habe einen Komponisten und auch einen Interpreten, muss ich sagen, zum ersten Mal wirklich aufmerksam kennengelernt. Und ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Aufnahmen gehört, die waren deutlich schlechter als die.
Und auch das wollen wir jetzt mal so stehen lassen. Dann war das unsere Runde, in der wir auf 6 CDs schauen, die im letzten Quartal erschienen sind. Die Infos zu den jeweiligen CDs, die können Sie dann auch noch finden auf deutschlandfunk.de und da bei der Sendung Spielweisen. Und dann danke ich Björn Woll und Eleonore Bühning für die anregende Diskussion.
Schön, dass wir dabei sein durften.
Ja, ich bedanke mich. Es ist immer, ich lerne immer was dazu.
Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Elkasser.